Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht mit
Tisa Trautmann
und Katinka Magnussen. Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben. Wir laden euch in der nächsten Stunde an unseren Küchentisch ein und eröffnen mit unserem Gast einen besonderen Safe Space, um das zu erleben, was gefühlt werden will.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Wir wollen mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Unsere Themen sind dabei so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit knapp 3 Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, die Leidenschaft, als auch den Schmerz, die Trauer, die Wut und die Angst mit einer Mischung aus Tiefgang und Leichtigkeit zu uns an den Tisch einzuladen.
Unsere Zeit ist schnell geworden, die Emanzipation noch vergleichsweise jung. Unsere Eltern haben uns Dinge vorgelebt und mitgegeben, die in ihrer Zeit von Bedeutung waren. Heute fragen wir uns, was und wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Daraus ergibt sich zwangsläufig die Frage, was wir unseren Kindern vom Alten und vom Neuen mitgeben und was wir loslassen, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Wo stoßen wir an Grenzen? Wie können wir die gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Wir, Kat und Cisa, sind 2 Frauen aus fast 2 Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit 30 Jahren verheiratet.
Katinka ist Fischefrau, Mutter von 2 Kindern, geschieden und neu liiert. Ursprünglich hast du Modedesign studiert und bist heute im Branding zu Hause.
Für alle, die Lust haben, sich außerhalb der nächsten Stunde zu verbinden, tauschen wir uns natürlich auf Instagram aus. Unser Account heißt gefühlsecht-podcast. Und wer das reale Leben bevorzugt, für den machen wir alle ein paar Wochen ein gefühlsecht Get-Together bei uns zu Hause. Und da entwickelt sich aus Erfahrung auch eine ganz besondere Magie. Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Der Treuevertrag ist ja ein Bild. Es ist entstanden einfach, dass man gesagt hat, okay, also Kinder lieben einfach ihre Eltern. Mhm. Abgöttisch, für die sind die Eltern die Welt.
Auch überlebenswichtig.
Ja. Überlebenswichtig. Und aus dieser Liebe und Abhängigkeit heraus bleibt ihnen eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, wenn ich nicht mehr ohnmächtig darauf warten will, dass alles gut geht, muss ich ja irgendwas machen. Mhm. Und eine gute Idee ist, aha, sie haben ein genaues Gespür für die Wunde der Eltern und genau an der Stelle können sie dann reinkommen, können dann diese 5 Heilungswege sozusagen umsetzen. Sie nehmen sich zurück, sie stellen sich zur Verfügung als das innere Kind, sie übernehmen irgendwelche Gefühle, die in der Schattenwelt der Eltern leben und so weiter. Steht ja schon alles im Buch. Und dann ist das wie eine Art Vertrag. Weil damit sie das erfüllen können, müssen sie ja dann bestimmte Sachen bei sich nicht entwickeln.
So, wie schön, dass ihr alle da seid. Da draußen unsere wundervollen, treuen Hörer und Hörerinnen. Wir haben heute so ein tolles Thema. And it's gonna be deep. Aber wir sind zum Glück nicht alleine, sondern wir haben heute Sabine Lück bei uns am Küchentisch. Und ich freue mich über jeden Gast. Aber heute freue ich mich ganz, 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 ganz doll. Sabine hat so ein grandioses Thema dabei. Wir haben das auch schon ein paar Mal angesprochen.
Und ich ja ungefähr jede dritte Arte-Doku damit zitiert. Aber
genau, so. Und das Buch, womit wir auf dich aufmerksam geworden sind, dein Verlag hat uns angeschrieben. Also alles total toll, läuft ganz flüssig mit uns. Dein Buch heißt Vererbtes Schicksal. Wie wir belastende Familienmuster überwinden und unser wahres Potenzial befreien.
Aus dem Verlag?
Penguin hat mir geschrieben, aber das
Kailash.
Hier. Genau. Mhm. So. Und dann kam noch als Kirsche auf der Torte mit einem Vorwort von Oskar Holzberg, der ja auch schon 2 Mal bei uns war, den wir auch heiß lieben. Also, das ist ein Riesenthema, was du mitbringst. Ich weiß nicht, wie wir es in eine Stunde stecken, ist aber wurscht. Eben war so mein Gedanke, wann ist dir das begegnet, dass es was gibt, was wir nicht beurteilen oder nicht unbedingt kennen, also wo wir an unsere Grenzen stoßen, wenn wir in unseren Prozess gehen und wo es dann wahnsinnig hilfreich ist, zu schauen, ups, was war denn früher? Was ist unseren Eltern, Großeltern und noch viel weiter passiert und widerfahren und was passiert wieder, obwohl wir ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Zeit haben? Also wo ist dir das zum ersten Mal begegnet, dass es sich lohnen könnte, dahin zu schauen?
Also da gibt es natürlich einen ganz bestimmten Punkt, sage ich mal, wo wir genau zusammen mit der Ingrid Alexander, ne, mit der habe ich ja zusammen das damals entwickelt, das Konzept. Da war so ein Moment eben, als wir sehr erfolgreich gearbeitet haben in einem Therapiezentrum hier in Hamburg und dann eine Patientin eben, die wirklich geheilt war von ihrer Magersucht, der ging es also wirklich schon sehr, sehr gut, die hatte ziemlich viel verstanden und konnte Neues umsetzen und so weiter und dann war sie so kurz vor der Entlassung und dann sagte sie so, ja, jetzt bin ich hierher gekommen, aber was soll ich damit? Und dann war so für uns die Frage, hey, wieso geht sie jetzt nicht völlig glücklich und befreit in ihr Leben? Mhm. Warum ist da immer noch so eine Bedrücktheit? Und sind dem dann so weiter nachgegangen? Und dann ging es eben genau darum, dass sie sagt, ja, aber für meine Mutter hat das ja jetzt keinen Effekt gehabt. Ne? Also die, der geht's ja jetzt trotzdem noch so, wie es der geht. Und man merkte halt so, ihr großes inneres Ziel ist eben dieser Glanz im Auge der Mutter, also die glücklich zu sehen, das ist eben ihr größter Wunsch. Und der hat sich ja so dann noch nicht erfüllt. Und da sind wir dann weitergegangen und dann wurde eigentlich klar, ja, das hat ja jeder von uns. Ne? Wir haben diesen tiefen Wunsch in uns, die Eltern glücklich zu sehen. Mhm. Und dass das eben unser Leben eigentlich bestimmt, dass wir das überall immer noch weiter versuchen.
Ja, ja, und Wahnsinn.
Da bin ich sozusagen, da sind wir dann in die Tiefe gegangen.
Mhm. Und das hieß wie oder was?
In die Tiefe gegangen hieß, ich muss dazu sagen, ich war zu der Zeit in Ausbildung, der systemischen Therapieausbildung und Ingrid war bereits fertig natürlich, die ist ja eine Generation fast älter als ich. Und die war, und zusammen haben wir dann einfach, ich war natürlich eine neugierige Studentin und wollte alles unbedingt wissen, hatte da auch gerade neu angefangen in diesem Therapiezentrum und dann haben wir wirklich jeden Fall seziert, kann man sagen, jeden Tag saßen wir nach der Arbeit noch zusammen und haben über die Fälle geredet und ja, es ist auch Ingrids Leidenschaft und meine dann auch und ja, so sind wir dann drauf gekommen und da hat natürlich dann das, was wir schon gelernt haben in der systemischen Therapie über die Mehrgenerationsfamilie, über Bosomeni Nagy mit seinen Schuldenkonten zwischen den Generationen. Da haben wir
den
natürlich.
Den kenne ich gar nicht.
Nee. Ja, das ist einer der wichtigen eigentlich, die das geprägt haben. Der hat ja viel schon davon gewusst, eben schon viele, viele Jahre zurück. Ich muss jetzt leider lügen, weil ich die Zahlen nicht weiß.
Das ist
aber
das war den Namen in den noch 70ern. Mal vielleicht der Klang.
Bosomeni Nagy.
Herrlich.
Mhm. Okay, wo fängt der Vorname an und hört nach?
Bosomeni?
Ja, ist der Vorname.
Nagy.
Okay.
Okay. Mhm. Ein Ungar.
Ich müsste jetzt lügen. Aber ich glaube, ja. Auf jeden Fall hat er dazu ein Buch geschrieben. Und das heißt, das ist ja ganz, unsichtbare Bindungen.
Genau. Mhm. Und wann war das?
Das war, wie gesagt, das muss,
also so ungefähr, ja.
Ich denke mal irgendwann in den 70ern vielleicht sogar noch schon davor. Also einer der ersten, der vielleicht zu diesen Themen was gesagt hat. Und der hat dann eben gesagt, es muss so einen Ausgleich zwischen den Generationen geben. Es werden Botschaften weitergereicht, es werden Aufträge weitergereicht. Der hat das schon sehr, sehr früh behauptet und das war dann für mich auch total schlüssig. Und bei dem, was ich dann auch so gesehen habe in der Ausbildung an Fallbeispielen, hat das sehr viel Sinn gemacht. Und dann habe ich, weiß ich noch mal, irgendwann meine Botschaftenreihe gemacht. Das war so eine Intervention, die der Martin Kirschenbaum, bei dem ich hier gelernt habe, gemacht habe. Und das war für mich so faszinierend, in meiner Ahnenreihe zu sitzen und zu spüren, was meine Urgroßmutter mir da vorne an Botschaften mitgeben möchte. Und da startete das, dass wir angefangen haben, unser Wissen und das, was es eben schon gab durch die systemische Therapie und auch andere Einflüsse, zu sowas zusammenzustricken, mit dem man wirklich ganz konzentriert dieses Thema angeht und nicht nur irgendwie, ja, da gibt es irgendwas und das haben wir vererbt bekommen oder übernommen oder ne, irgendwelche Lasten, die wir tragen für die Familie, was ja in der systemischen Therapie schon immer eigentlich so ein Wissen ist. Aber wie genau wollten wir wissen? Und wie gibt sich das denn weiter? Auf welche Art? Da war ja auch Epigenetik jetzt 93, 94 noch nicht so in aller Munde. Sodass wir dann eben natürlich mehr geschaut haben über die Beziehungsgestaltung. Wie ist das denn so in einer Familie? Wie geht denn dann sowas von der einen Generation zur nächsten über? Und natürlich ist das jetzt sehr spannend, die epigenetische Seite zu sehen und dass da tatsächlich ja Dinge genetisch auch vererbt werden, über unser Zellwissen dann bei uns landen. Aber auch dieser andere, wie geht es im menschlichen Kontakt miteinander, ne? Wie eine Mutter mit ihrem Kind sich verhält oder ne, was sie ja wiederum mit ihren Eltern erlebt hat, dass das natürlich genauso viel oder eben auch einen Einfluss hat und beides kommt dann ja so zusammen. Und das wollten wir einfach ganz genau wissen. Ja. Und natürlich wollten wir auch wissen, wie lösen wir denn das auf? Weil nur wissen, dass wir das jetzt alles erben und das bei uns landet, ist ja auch nicht schön. Wir wollen ja irgendwie auch das Ganze auflösen.
Ja, du willst ja auch nicht in der Ohnmacht bleiben.
Genau, natürlich. Ja, und das fand ich aber also einmal kurz an der Stelle auch mit reingeworfen, das hast du im Vorgespräch gesagt, es wird ja auch nicht nur das Trauma vererbt, sondern es wird eben auch das Schöne vererbt oder das Gute, die Überlebensstrategien und so weiter.
Der Optimismus.
Also, in dem Zusammenhang. Ja. Und nichtsdestotrotz, also beides beeinflusst uns einfach heute.
Und so sehr, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Ne? Das ist für die meisten ja immer noch so ein bisschen spooky. Aber letztendlich ist es ja total logisch, ne? Weil alles, aus was wir sind, haben wir ja auch vererbt. Also unsere bekommen, ne? Unsere Augenfarbe, unser wie unser Herz ist und wie unsere Beine funktionieren und ob ich sportlich bin oder nicht. All diese Dinge, die haben wir ja auch schon mitbekommen. Und genauso ist es eben auf der seelischen Ebene mit diesen Themen und wie wir mit bestimmten Gefühlen umgehen oder nicht umgehen.
Aber die können wir nicht anfassen und deswegen ist es, glaube ich, für uns alle noch schwer zu begreifen. Ja. Ja. Wie weit ist denn die, ich sag mal, wir Deutschen, sage ich jetzt mal pauschal, lieben ja die Wissenschaft und die Zahlen, Daten, Fakten. Wie weit sind wir denn da? Ja. Also wenn du von Epigenetik und Nachweis sprichst und
das ist wirklich konkret? Spannend. Das ist so rasant, hat sich das jetzt entwickelt.
Schon,
finde ich. Also das Buch von der Isabelle Monsui, wir können unsere Gene ändern, heißt es, glaube ich.
So sinngemäß.
So sinngemäß. Auf jeden Fall Einfluss nehmen. Die hat ja wirklich auch Sensationelles da reingeschrieben. Und es gibt ja viele, die daran forschen. Aber sie hat da, glaube ich, auch einen großen Einfluss genommen. Und finde ich, das Buch ist auch schön zu lesen, weil es ist auch eins.
Also ich denke schon, wir kommen hier nachher mit einer Bücherliste am Ende raus, die wir nach unten, die wir in die Shownotes reinschreiben.
Das ist gut.
Genau. Auf jeden Fall, da wird es eben sehr schön erklärt. Und ich finde, trotzdem, ne, bis heute, es gibt da so drei Hauptwege, die man jetzt so anvisiert hat. Auch die sind so für Nicht-Biologen oder Nicht-GehirnforscherInnen immer noch schwierig nachzuvollziehen. Ich verhedder mich auch jedes Mal wieder. Aber auf jeden Fall, was ich mir merken konnte, und das ist wirklich so logisch, ist, dass es eben nicht nur eine Software und eine Hardware gibt, ne, sondern oder beziehungsweise nicht nur eine Hardware gibt, sondern eben auch eine Software. Das macht Sinn, ne? Also das eine ist so das Genom, was feststeht, die Augenfarbe, die Haarfarbe und so, das haben wir mitbekommen. Und dann gibt es eben aber auch noch eine Software und die kann eben einiges an Veränderungen oder neuen Einstellungen und aber auch Updates, ne? Hier kommen wir zu der positiven Seite.
Kommen wir ins digitale Zeitalter,
ne? Genau, weil das, also es ist nicht feststehend. Also wir vererben, so, wir bekommen zwar diese Dinge vererbt, bestimmte epigenetische Marker, die dann eben bei den Vorfahren eben ab- oder angeschaltet wurden und die werden dann ja sozusagen übers Zellwissen weiter vererbt. Aber die sind genauso auch wieder veränderbar. Durch was ist natürlich die große Frage? Was man heute weiß, ist zum Beispiel durch viele positive Erfahrungen zu dem Thema an der Stelle, also ausgleichende Erfahrungen. Und das passt natürlich wunderbar zu dem, was wir also, bevor wir das alles wussten, auch mit reingebracht haben in unsere Arbeit, nämlich zu sagen, es muss eine Art Gegenmittel geben, gegen dieses Drama, gegen dieses Furchtbare, damit sich sozusagen der Mechanismus, damit sich auch das, was bei uns abgespeichert ist im Zellwissen, dass das eine neue, eine alternative Prägung bekommt.
Mhm. Aber da braucht es schon sehr viel Bewusstsein. Ne? Also um da dann auch wirklich, ich will gar nicht gegen Steuern sagen, eigentlich geht's ja, würde ich denken, also nachdem ich dein Buch da auch durchgearbeitet habe, es geht eigentlich um Heilung.
Ja, es geht um Heilung und da finde ich das Faszinierende, dass eigentlich schon immer die Ahnenreihen dabei sind. Die Generationen sind von sich aus schon dabei. Deswegen haben wir ja eine der wichtigsten Fragen.
Inwiefern meinst du das, Sabine? Das erklär mal ein bisschen.
Genau, weil das ist sozusagen, wir wollen ja, dass es besser nach vorne wird.
Ne? Das wollen ja alle.
Genau. Und wenn ich jetzt Menschen frage, um ihnen zu zeigen, wie geht sowas eigentlich nach vorne weiter, also auch wie vererbe ich das eigentlich weiter und welche Themen, dann gibt es die einfache Frage, worin soll es dein Kind einmal besser haben als du, was soll ihm besser gelingen im Leben? Und dann zack, sagt man was, ja, mein Kind soll ganz selbstbewusst im Leben stehen und einfach an sich glauben und sich durchsetzen oder sowas. Ne? Und dann guckt man bei sich, war das ein eigenes Thema? Ja, habe ich auch schon immer versucht. Aber wenn ich nochmal zurückdenke, genau, ne, meine Mutter oder meine Großmutter, die hatten da ja gar keine Möglichkeiten. Spannend. Die wurden nur unterdrückt und so weiter. Und schon sehe ich, ah, okay, es gibt einen Zusammenhang mit meiner Wunde oder mit der Familienwunde. Und deswegen versuche ich ja schon, es besser zu machen für mein Kind. Ne? Also beispielsweise unterstütze ich es total und bestärke es und bin dann für mein Kind so, wie ich mir vielleicht eine Mutter für mich oder für meine Mutter gewünscht habe. Also eigentlich mache ich schon sowas wie ein Heilserum, also so nenne ich das ja, also so ein Gegenmittel. Aber leider blind. Also ich sehe ja nicht mein Kind, sondern ich sehe dann mich in dem Kind oder meine Mutter in dem Kind. Und das dadurch kommt mal, diese Verwechslung.
Ja, aber
die
das
wieder zu leid.
Fände ich schön. Aber im klassischen Projektionsthema oder ja, okay.
Genau, damit hat es was zu tun, auf jeden Fall.
Ja. Ne? Weil da sind verschiedene Beispiele drin. Es ist leider nicht ganz so einfach sozusagen, sondern da hast du verschiedene Beispiele auch genannt. Vielleicht können wir da auch so ein paar von zitieren. Was dann eben im nicht so guten Fall passiert. Also wir sind hochmotiviert, das besser zu machen. Ja. Und es gelingt häufig gar nicht und es geht dann noch scheißer weiter.
Ist dir eins, du hast das Buch jetzt kürzlich erst gelesen.
Ja, ich lese es schon länger.
Ja.
Immer wieder rein und denke, also ich kann euch das so, so warm empfehlen. Wärmstens bis heiß.
Ja, gibt es ein Lina, Beispiel, wo du hängen geblieben bist? Und
ja, das habe ich, glaube ich, gestern nochmal gelesen, dass Lina, aber ich habe so viele gelesen, das weißt du jetzt gleich besser, Sabine.
Da sagst du was, ne? Das ist ja auch schon ein Jahr her.
Ach, auch schon ein Jahr her. Also,
nein,
aber das, was du jetzt eben genannt hast, dass wir es besser, die wollte das besser machen, die Eltern waren nicht zugegen.
Genau, das war, also, glaube ich, das Mädchen, junge, was eben fast... Ja, man könnte sagen, verwahrlost ist, weil sie hatte sehr junge Eltern, die haben sich getrennt, die Mutter hat dann nicht gut für ihre Tochter gesorgt.
Genau, die feierte dann und dann hat die sich mit...
Sie war tagelang manchmal sogar ganz allein in der
Wohnung.
Genau,
mit 4 Jahren.
Und ganz, ganz früh, ne, und hat dann natürlich so etwas entwickelt, 4, also... Eine Mutter muss so und so sein, auch schon mit diesem kindlichen Wissen, wie eine Mutter eigentlich zu sein hat. Und da ist natürlich auch vieles richtig dran und wollte dann natürlich, als sie dann selber Mutter war, für ihre Tochter so eine liebevolle Mutter sein, die immer da ist für ihr Kind. Das Kind muss keine Angst haben, allein gelassen zu sein.
Und es ist ins komplette Gegenteil umgeschlagen.
Ja, und hat dann natürlich auch was Gutes gemacht für das Kind. Sie war eine Mutter, die immer zuverlässig ist und da ist. Aber was sie eben nicht gemacht hat, ist zu sehen, dass man so einem Kind ja auch Situationen zur Verfügung stellen muss, also kindgerecht, in denen das Kind wachsen kann, in denen es zum Beispiel Autonomie lernt.
Also sind die im Grunde genommen aber ihrer Linie in der Familie gefolgt, die Dinge nämlich im Extrem zu machen. Also
genau. Und natürlich auch die Tochter an der Stelle so ein bisschen allein zu lassen, weil dadurch hat die Tochter ja ähnliche Symptome eigentlich entwickelt. Ja. Ne?
Eigentlich dieselben, nur auf der anderen Seite der Skala.
Genau. Und was man eben nicht vergessen darf, einmal ist das von der Mutter aus so passiert, aber das Kind wiederum, und das ist vielleicht auch eine ganz neue Art, die Sachen zu sehen, es kommt nicht nur alles Böse von hinten, sondern das Kind hat auch einen Heilungsimpuls, den es reinbringt. Also das Kind spürt ja, dass die Mutter dieses dolle Bedürfnis hat, eine gute Mutter zu sein, die alles mitkriegt, die immer da ist. Und das entspricht dem dann auch. Also es versucht dann auch ein Kind zu sein, dass die Mutter sich wirklich gut erstmal damit fühlen kann, dass sie das
bemuttert
Kind
werden möchte und dass die ein gutes Gefühl
ganz
hat.
Ängstlich wird und so, ne?
Wahnsinn.
Und dann aber kippte das ja. Und zwar, als dann eben das Kind älter wurde und eigentlich so von außen auch herangetragen wurde, irgendwie, na, da muss jetzt mal auf Klassenfahrt und so.
Genau, also die Loslösung der Mutter in altersgerechter Form.
Ist doch nicht geglückt, nee. Ist ja wieder auch eine Art Kritik dann für die Mutter. Das heißt, an der Stelle war sie wohl doch keine perfekte Mutter. Und das drehte sich dann auch in eine Art Ärger auf das Kind oder auch, ja, also so frustriert zu sein, weil dann war sie ja doch nicht so die tolle Mutter.
Mhm. Und okay, das ist jetzt dann immer wieder beim Thema Projektion. Da hat sie dann wiederum ihre eigene Mutter mit reingemischt, oder?
Ich denke, genau. Dass
und
sie
ihr
dann,
eigenes?
Dass sie dann plötzlich doch auch eine Mutter ist, die versagt hat. Und das darf ja eigentlich nicht passieren. Das ist ihr passiert als Mutter, als Kind. Und jetzt ist sie auch aber eine Mutter, die nicht gut genug ist und die es nicht geschafft hat, ihr Kind stark zu machen fürs Leben. Ne? Und das ist genau, das ist dann wieder eine Wiederholung und
aber die
sich dann
so ins Gegenteil geht.
Ja,
also deswegen, das muss man schon sehr differenzieren.
Ja.
Es ist doch nicht ganz so leicht, weil sich die Kinder oder die Seelen oder wer auch immer suchen sich dann auch so Abzweigungen und an der Stelle ist Hilfe notwendig, ne?
Auf jeden Fall und ein Bewusstsein dazu und natürlich erstmal das hilft ja nicht, sich dann schlecht zu fühlen als Mutter. Klar, ist verständlich, dass sie sich so fühlt. Aber ich glaube, in dem Moment, wo sie ins Verstehen kommt, oder die kam ja dann ins Verstehen, die ist ja zum Glück gekommen, und wir dann deutlich machen konnten, dass ihr Wunsch natürlich ein guter ist, aber dass sie ihr Kind ja gar nicht an der Stelle sehen konnte, weil sie sich selber gesehen hat und in ihrem Kind sich versorgt hat. Mhm. Und als ihr das dann bewusst wurde und dass das aber ein natürlicher Prozess ist, dass es allen von uns so geht. Auch mir, ich erzähle dann auch immer von mir, ne? Weil ich finde das irgendwie dann auch so entlastender, wie selbst die kluge Therapeutin konnte es auch nicht besser machen, ne? weil wir sind Menschen und wir haben alle diese Abwehrmechanismen und all gerade diese ganzen Dinge, das ist zutiefst menschlich und es geht nicht um Schuld und Anklage, sondern es geht ja darum, dass ich es verändern kann und wenn ich es verstanden habe und jetzt wirklich hingucke und dann sehe ich mein Kind wirklich und verstehe, ja, die hätte mehr erleben müssen, dass man ihr auch was zutraut und dass sie auch mal alleine bleiben kann und dass die Mutter nicht gleich völlig außer sich vor Sorge ist, ne, sondern dass sie sagt, oh, ich glaube, das kriegst du schon hin jetzt, ne, mit 6. Das schaffst du schon mal bei der Oma zu schlafen oder beim Opa oder wem auch immer.
Jemanden, den du sehr gut kennst.
Genau.
Du wirst es
überstehen. Vielleicht bei der Oma nicht, aber in diesem Fall, aber eben.
Ja, genau.
So, und wie kostbar das dann eben ist, ne, und wie wichtig. Und ich glaube, das war dann eben hilfreich und konnte dann eben auch dazu führen, dass sich das verändern konnte und dass das Kind dann diese Schritte nachholen konnte und sich das auflösen ließ und die Mutter nochmal für sich auch gesehen hat, wie wichtig das ist, dass sie nochmal bei sich schaut, um das dann auch auseinander zu kriegen. Ne? Was ist so meins und was ist das, was zu meiner Tochter gehört? Ne?
Und das ist dann ja wirklich Heilung im System.
Genau.
Ne?
Ja.
Also, und heilt damit dann auch die Großmutter?
Ja, das ist ja immer so die Frage, ne? Das ist dann eben der Teil, der dann auch mal so ein bisschen spooky ist. Da lege ich mich jetzt auch nicht fest. Ich will ja nicht in irgendeine Ecke abgestempelt werden. Aber ich denke auch, es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis wir tatsächlich erkennen, dass wir alle miteinander kommunizieren. Auf so einer Zellebene gibt's ja auch schon das Wissen, dass unsere Zellen, auch wir jetzt hier miteinander kommunizieren. Und klar, ich meine, das ist eine Logik eigentlich. Und das können wir immer wieder feststellen. Wir arbeiten in einem Seminar zu einer bestimmten Person und was für ein Zufall, genau diese Person meldet sich einen Tag später, nach Jahren manchmal, ja, das erste Mal. Also ich sehe schon komische Zufälle und ich merke halt, da kommt Heilung ins System und wenn wir das Systemische ja so verstehen, dass wenn einer eine Veränderung hat, hat das für alle eine Auswirkung, dann ist das logisch und dann kriegt man einfach mit, es machen sich andere auf den Weg, vielleicht auf einen ganz anderen Weg, ne? Aber sie machen sich auf den Weg, es bewegt sich was und von daher bin ich davon überzeugt, es ist auch Heilung für die Großmutter.
Genau. Und das finde ich eben so interessant in deiner Arbeit. Und das hast du wirklich mega aufs Papier gebracht. Das hat auch Oskar Holzberg schon bei uns gesagt. Einsicht ist eine schwache Kraft. Besser, als sie nicht zu haben. Aber was passiert danach?
Genau.
So. Also können wir mal im Heute auch starten. Wer und was ist jetzt im Moment in deiner oder in eurer Praxis? Was sind im Moment die Themen?
Also Ich glaube, sie sind schon recht, recht bunt natürlich. Ich hatte jetzt gerade einen Fall, da ging es auch wieder mal um Corona und seine Folgen.
Genau, davon haben wir noch ein bisschen länger was, ne?
Da haben wir noch ein bisschen länger was von. Also wirklich ganz oft sind in der Zeit schlimme Dinge passiert. In Familien, aber auch allein diese ganze Umweltgeschichte. Und dass Kinder da in die Isolation gekommen sind und ihre Freunde nicht hatten und so weiter. Und dadurch sind wirklich auch schwere Entwicklungsstörungen passiert. Ist einfach so. Mhm. Aber ich hatte jetzt auch, wie gesagt, einen Fall von einem 17-jährigen Mädchen, wo auch sie in der Covid-Zeit plötzlich ganz große Ängste vor Autonomie und so entwickelt hat. Und das fand ich super interessant. Da war ihre Großmutter mit. Und wir haben das Spiel gespielt.
Tatsächlich.
Ich habe ja ein Spiel dazu gemacht, ne? Also entwickelt, damit das auch so ein bisschen niedrigschwelliger geht. Aber es ist ein Fachinstrument, also nicht jetzt für jede Familie zu haben. Und dann hat die Großmutter halt erzählt von ihrer Großmutter, die als Kind, also wirklich schon lange zurück, aufgrund von Tuberkulose die Mutter verloren hatte, in dem gleichen Alter, also auch mit 16, 17. Mhm. Und das fand ich so spannend. Es gab zu der Zeit, und das war das Schlimme, sagte sie, gab es Isolation. Ne, weil man durfte, wollte sich nicht anstecken. Und das, dieses junge Mädchen verliert die Mutter und ist in Isolation. Und da war plötzlich, wow, was für ein Zusammenhang, weil jetzt hier eben auch diese Ängste eigentlich nicht so allein Sinn machen aus der eigenen Geschichte heraus. Aber in diesem Zusammenhang macht ja diese große Angst vor Beziehungsverlust, Bindungsverlust, den dieses Mädchen plötzlich hat, dass sie irgendwie ne, so eine
das
Angst hat, rauszugehen.
Andere Dynamik. Dann,
genau.
Ne, es bleibt eben nicht in diesem normal, in Anführungszeichen, was ist normal?
Ja.
Okay, das ist unangenehm, das nervt mich, ich wäre gerne mit anderen. Also es gibt ja da ganz, ganz reale, unangenehme Gefühle dann dazu. Ja. Und wenn es aber eben eine alte Wunde und das auch noch im Familiensystem hat, dann wird das, kann das eben zu so einem maximalen Trigger werden, der dann nicht zu stoppen ist.
Ja, und für sie war, glaube ich, diese Erkenntnis auch insofern unheimlich wichtig, weil sie sich dadurch dann noch ein bisschen besser distanzieren konnte von ihrer eigenen Problematik, weil sie sich natürlich auch gefragt hat, woher kommt das denn plötzlich? Und, ne?
Aber wie mutig.
Das liegt an mir und ich bin schlecht und so weiter. Und es war wirklich auch toll mit dieser Großmutter. Also, die war natürlich super.
Naja, auch die Chance,
dass sie dabei war.
Ja, was für eine, also das habe ich noch nie gehört, dass wirklich mehrere Generationen an den Tisch kommen und das bearbeiten können. Ich meine, was für ein Geschenk.
Genau. Das war auch für mich mit ein großes Anliegen, als ich dann zu diesem Konzept dieses Spiel entwickelt habe. Und da habe ich oft, ne, das Schenken manchmal dann Patienten oder Klienten ihrer Großmutter zum 80. Ja? Und dann kommen die und spielen dieses Spiel, wissen auch, dass sie sich da auf was einlassen. Und es muss halt eben von der Fachperson geleitet werden, ne, die sich da so ein bisschen auskennt. Also ich denke mal auf jeden Fall Coach oder Therapeut am besten, Therapeutin, die dann wirklich das auffangen kann. Ne? Wenn plötzlich die Großmutter davon erzählt, ja, und im Krieg und da waren schon schlimme Sachen passiert und dann kommt bei ihr was hoch und die anderen, die es ja in sich tragen, die sind auch sofort angetriggert, dann muss man das halten können. Mhm. Aber wie wertvoll es ist, dann darüber zu sprechen
ich
und über Dinge
sagen,
zu reden, die vielleicht sonst nie besprochen wurden.
Genau das ist, da hängt ja noch immer so viel Schweigen und so viel nicht angucken wollen.
Genau.
Also es ist eigentlich in so vielfacher Dimension großartig, nicht nur, dass die Generationen an einen Tisch kommen, sondern auch, dass sie darüber sprechen und auch, dass sie sich spielerisch darauf einlassen und. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Also ich hatte einmal, das wurde auch aufgenommen, es gibt ein Video davon, das auch verkauft wird, ne? Also im Sinne von fachlichen Kreisen, um das mehr zu verstehen. Und das war eine Familie mit 4 Generationen. Und die haben dann alle zu diesem Spiel gespielt. Und was so wirklich herzberührend war, ist, dass der Sohn, der da zu dem Zeitpunkt vielleicht 9 war ungefähr, der kriegte dann mit, wie seine Mutter etwas zu ihrem Vater gearbeitet hat in dem Spiel und sich dann für den Vater was Schönes vorgestellt hat. Und die Mutter dann zu ihm gesagt hat, ne, und das ist so ein bisschen ja wie mit deinem Vater, ne? Und dann fragte ich natürlich den, ja, was denkst du denn dazu? Hast ja gehört, was Mama eben gesagt hat. Und der sagt, nee, also für meinen Vater will ich da was ganz anderes sehen, ne? Also der braucht mal jemand, der ihm Bescheid sagt, ne? Dass das so nicht geht, dass man seinen Sohn jahrelang im Stich lässt. und so, ne? So. Und dann haben wir für ihn eine andere Versorgung gemacht, ne? Seine Mutter hat dann für den Vater einen Vater und so, dass der halt ein liebevoller Vater wird. Und der hat dann so ganz klar. Und wenn das alles gut geht, sagt er, dann würde mein Vater eines Tages bei mir vor der Tür stehen und sich entschuldigen und dann ist er wieder da. Und jetzt glaubt ihr mal, zu der Frage, passiert was? Was passiert es 2 Wochen später?
Na gut, das ist eh klar.
2 Wochen schon.
2 Wochen später hat dieser Vater angeklingelt, hat zwar gesagt, das war alles die Schuld deiner Mutter, dass ich jetzt so lange nicht
da war. Das System kommt ins Rollen.
Aber
also das ist ja der Punkt.
Seitdem ist er im Leben seines Sohnes. Ist da. Das ist schon. Da kriegt man so ein bisschen Gänsehaut, ne? Aber ja, und das war wunderbar, diese wirklich 4 Generationen an einem Tisch zu haben.
Ab wann kann man die Kinder denn involvieren?
Ja, das muss man halt gucken, wie spielerisch man das machen kann. Also natürlich ist das nicht, aus meiner Sicht, nicht verantwortbar, dass man jetzt Kleinkindern schwere Traumata, Geschichten, auch wenn sie ja wahrscheinlich schon längst in sich tragen, erzählt. Aber ich denke, so ab 9, 10 ist schon eine Bewusstheit, wo man ihnen das auch gut erklären kann und sie gut auffangen kann. Also, und da kann man auch sehr befreiend sein. Ich hatte mal einen Fall, wo das Kind wegen Suizidgedanken zu mir geschickt wurde. Oh Gott. Dann kam die Mutter und in dem Gleichgespräch, wo das Kind dann da war, erzählte die Mutter, dass sie in dem Alter, wo der Sohn jetzt ist, hat sich ihr Vater umgebracht. Und das erzählte sie. Ich schon, jetzt mal gucken, ob das so gut ist für den Sohn. Und in dem Moment, der Sohn saß richtig lethargisch da, wachte der auf. Das hat er mir noch nie erzählt, aber genau das träume ich jede
Nacht. Das fühlt er.
Das träume ich jede Nacht. Und dann war das wie eine totale Verwandlung. Von dem Tag an war das Kind anders drauf. Und wir konnten dann natürlich gut arbeiten damit, ne? Weil natürlich passierte ja in der Familie was. Das ist jetzt kein Zauberspruch, den man da macht. Aber durch dieses Schweigen endlich beendet wurde und der Sohn dann ja sprechen konnte über diese Albträume, die er jede Nacht hat. Weil jede Nacht träumt er, dass da ein Mann auf ihn zukommt, ihm eine Pistole an den Kopf hält und sagt, ich bringe dich um. Und dann aber sich selbst umbringt. Und genau das war passiert. Die Frau hatte einen Vater, der hat die ganze Zeit, immer wenn er getrunken hat, die Familie bedroht. Richtig? Auch mit einem Gewehr. Und dann eines Nachts hat er sich dann aufgehängt oder erschossen, glaube ich, erschossen. Ne? Also der hat genau diese Dinge transgenerational geträumt und die haben halt ihn wahnsinnig belastet. Die waren nicht aufgearbeitet. Und dann eben hat natürlich die Mutter dazu viel gearbeitet, selber, weil das ja auch ihr erlebtes Trauma ist. Und mit dem Sohn haben wir dann ja Eltern-Kind-Therapie weiter gemacht. Und ja, ich finde, er hat sich wirklich gut entwickeln können, kann man sagen.
Toll. Ja? Das ist ja so, als kann man damit das Licht anmachen, ne?
Ja, das war wirklich genau so ein Moment. Also das war plötzlich, als ob der plötzlich da war und aus dieser transgenerationalen Trance irgendwie erwacht ist.
Ja, wie so Nebel oder Schatten oder wie auch immer man das bezeichnen will. Also deswegen sei jeder herzlich eingeladen, bei dem es jetzt ein bisschen klingelt und der es noch nicht weiß, wirklich zu schauen und sich mutig zum Beispiel an dich und bist du mit Ingrid Alexander noch in der Praxis zusammen?
Ja, oder Ingrid Alexander ist natürlich im Ruhestand inzwischen, in ihrem Wohlverdienten, ne, weit über 70. Und und natürlich gibt es da wahnsinnig lange Wartezeiten, das muss man ja leider sagen. Aber es gibt ja viele Menschen, die jetzt mit dem Konzept schon arbeiten und wo man auf unterschiedliche Art und Weise, ne, also es ist jetzt nicht jeder, der jetzt deswegen gleich irgendwie Therapie machen muss und will, ne? Und ich finde, das Buch ist auch eine schöne Möglichkeit, um überhaupt mal für sich ein Bewusstsein zu kriegen. Ne? Weil ich glaube schon ganz oft, dass diese Erkenntnisse helfen können, genauer hinzugucken, anders hinzugucken. Und wenn man dann merkt, oh, da sind Dinge aber so tief drin und die kriegt man alleine nicht gelöst, dann ist es natürlich sinnvoll, sich Hilfe und Unterstützung zu suchen und ja, zum Beispiel seinen Generation Code, wie ich das nenne, zu lösen und zu machen und zu entschlüsseln erstmal, dass man überhaupt weiß, wo ist denn eigentlich mein Treuevertrag? Ne? Das ist ja nochmal ein wichtiges Stichwort.
Erzähl mal ruhig. Also ich habe da tatsächlich auch einige von deinen, also Übungen klingt jetzt sehr banal, weil es ist irgendwie nicht der Hund oder irgendwas, sondern es ist wirklich ein Deep Dive. Ich kann selber entscheiden, wie deep möchte ich hier jetzt eigentlich tauchen. Genau. Und es ist ganz toll, im Vorfeld immer beschrieben, Triggerpotenzial so und so hoch. Mhm. Bei nicht so hoch machst du dir gemütlich und leg dir einen Tee dazu. Mhm. Und bei super hoch steht dann auch, also sinngemäß, hast du eine Freundin oder irgendein Best Buddy, ruft den vorher an und sag, ich mache jetzt diese Übung. Könnte sein, dass ich dich in der Stunde anrufe und du musst mich wieder zusammensammeln.
Genau.
Und das finde ich ganz, ganz toll, dass wir das wirklich alleine auch machen können. Und selbst bei mir, die ja schon durch so ein paar Dinger da durch ist, deswegen finde ich toll, wenn du das gleich noch mal ein bisschen erzählst, diesen
Code. Du sprichst von den Übungen aus dem Buch.
Aus diesem Buch, danke, genau. Was ist der Transgenerationscode? Und dann würde ich wahnsinnig gerne auch mit, was habe ich für innere Verträge mit meinem Vater, mit meiner Mutter und mit meinen Geschwistern?
Ja.
Und das ist schon wirklich bahnbrechend. Also womit möchtest du anfangen?
Ja, also vielleicht wirklich erstmal nochmal mit dem Antriggern, ne? Also das wirklich gibt ja auch im Vorwege dann schon so Übungen. Man kann sich so einen Notfallkoffer ja zurecht legen und Ressourcen sammeln und sich auch über die positiven Sachen bewusst werden, die man ja auch bekommt. Das ist erstmal so ein guter Start, ne? Dass man weiß, was mache ich denn im Notfall, wenn mich jetzt Gefühle überwältigen.
Mhm. Ne? Und weil damit ist zu rechnen, also genau, im positiven Fall.
Ne, das kann ja überall passieren. Wir brauchen einmal die Nachrichten anmachen. Hm. Ne, zack, passiert es. Ich habe jetzt letztens eine Frau, die echt heftige Angstzustände hat, seit es den Ukraine-Krieg gibt, weil was eigenes Inneres eingetriggert ist. Und also das ist ja jederzeit.
Aber das kann ja auch, ich wollte gerade sagen, das kann ja auch eine Zufall, also genau. Zufall in Anführungszeichen, das kann ja alles.
Genau, und hier ist es aber natürlich so, ich sage, guck mal, vererbtes Schicksal, du kannst selber mal schauen. Und da, denke ich, ist es eben wichtig zu wissen, aha, und es kann was angetriggert werden und es kann auch sehr überraschend sein, weil du ahnst das gar nicht. Ne? Bei uns sind ja oft in der Arbeit, dann erlebe ich, wie jemand da vor seiner Großmutter steht in so einer Familienaufstellung und plötzlich weint und ist voll da drin und ist selber erstaunt, dass genau dieses Leid von dieser Person so komplett als Emotion in ihm steckt oder in ihr steckt und ist da total überrascht. Das war ihr nie bewusst. Mm. Und so ist das ja. Ne? Und das kann dann passieren in dem Buch. Du beschäftigst dich mit dieser Person und plötzlich bist du emotional voll drin. Und dann ist es wichtig, kann ich eine Freundin anrufen? Kann ich eine Übung machen, die mir hilft, dass ich da irgendwie emotional ein bisschen Abstand kriege? Das ist mir sehr wichtig. So, das vorweg. Und dann der Generation Code, das ist eben, wir haben eben ja schon ein bisschen gesprochen, dass da so Botschaften, Delegationen kommen, das war schon immer so ein Wissen. Und wir haben aber entdeckt, es gibt diesen Impuls vom Kind aus. Ich habe es jetzt hier in diesem Buch so als die 5 Heilungswege des Kindes genannt. Das Kind hat auch was mitbekommen, sozusagen von Anfang an, um eigentlich das, was so wichtig für seine Existenz ist, nämlich Eltern zu haben, die gute Eltern sein können und die ja so da sein können für mich, damit ich mich auch gesund entwickeln kann. Einerseits geborgen in der Zeit, wo ich auf diese Bindung und auf diese Beziehung total angewiesen bin, weil ich ja nicht überlebensfähig bin ohne Menschen, die sich um mich kümmern. Aber irgendwann möchte ich ja in mein Leben gehen und ich möchte mich entfernen und die Familie verlassen. Und auch da brauche ich dann wieder Eltern, die mich loslassen können. Aber wenn Eltern selber bedürftig sind und zum Beispiel durch diese Verwechslung mich eigentlich für sich als Elternteil brauchen, also missbrauchen.
Benutzen.
Ne? Also ich mag es nicht so gerne, so von Missbrauch und Benutzen zu reden. Das ist ja so in aller Munde immer die narzisstischen Eltern jetzt und die armen Kinder. Weil ich verstehe einfach so viel von der Tiefe, die dahinter steht, weil so eine narzisstische Mutter wurde auch nicht so geboren. Die ist ja auch erst so geworden. Und wir können mal leicht reden, wenn wir uns selber noch als Opfer sehen. Aber wenn wir merken, oh, und dann irgendwann wirst du aber auch zum Täter. Das ist logisch und so ist die natürliche Folge. Dann wird man vielleicht an manchen Stellen ein bisschen milder. Zumindest, wenn man dann erwachsen ist. Ne? Als Kind ist klar, da muss man ganz klar sagen, wer der Täter und wer das Opfer ist. Aber wenn ich erwachsen bin und immer noch auf meiner narzisstischen Mutter rumhacke, denke ich halt irgendwann, haha, guck mal, wo du vielleicht in deinem Leben auch diese Täterseiten hast und lebst. Ne? Genau, also wir haben dieses Kind und dieses Kind hat 5 Heilungswege, die es zur Auswahl hat. Quasi. Und es macht auch immer eine schöne Mischung draus. Also es kann auf der einen Seite eben so jemanden ersetzen, der nicht da war. Also Partner ersetzen oder
bei einem Alleinerziehenden.
Ja, zum Beispiel. Mhm. Ne? Oder halt auch, oder genau, also es stirbt jemand oder sie haben sich getrennt und dann kann es sein, dass so ein Kind in diese Partnerrolle rutscht. Oder aber, dass es überhaupt spürt, die Mutter ist selber eben wie bei diesem Fall von der Lina, ne, dass quasi die ja keine Mutter hatte, die für sie gut da war. Dann stellt sich das Kind zur Verfügung und ist eine ganz liebevolle Mutter. Oder aber stellt sich als inneres Kind zur Verfügung, das man nochmal versorgen kann. Das kann beim Gegengeschlechtlichen auch sein, dass man zum Beispiel dann von seinem, ja, den Vater in dem Sohn zum Beispiel versorgt und dem nochmal eine schöne Kindheit schenkt oder so. Und dann ist das Kind halt in dieser Rolle.
Aber
dann
von das
einem
den
Bruder, der gestorben ist, ja.
Ja, nochmal kurz davor, dass ich also als Mutter meinen eigenen Vater in meinem Sohn
versorge
und damit versuche, die Wunde meines Vaters zu heilen.
Genau.
Bingo.
Also das ist auch sehr, sehr, sehr verbreitet.
Wow.
Ja,
und andersrum ja auch wahrscheinlich.
Führt ja natürlich wieder zur Verwechslung, ist klar.
Genau.
Genau.
Und eben auch Tochter, Mutter.
Ja, genau. Und natürlich auch kann ich in meiner Tochter nochmal meine Mutter versorgen. Aber da kann es auch, also ich habe das mit dem Gegengeschlecht deshalb gebracht, weil man sagt, okay, ich versorge ich jetzt im Sohn mich selber. Weniger auch zu Anteilen, aber wahrscheinlich bietet es sich eher an, dann zum Beispiel den Vater oder vielleicht der Bruder, der gestorben ist, lebt dann nochmal in diesem Kind weiter, ja auch sehr
auch
verbreitet. Wenn jemand zum Beispiel im Krieg so früh gestorben ist, ne, habe ich viele Beispiele, wo so junge Männer dann schon mit 15, 16 vielleicht im Krieg waren und gestorben sind. Und wie dann in der nächsten Generation Söhne total gefördert und die sollen jetzt dieses tolle Leben kriegen, was dem nicht zugestanden hat zum Beispiel. Ne? Naja, das ist ein Weg, dann ist man eben auch Eltern für sich selbst, das heißt, man verzichtet darauf, versorgt zu werden, geht
also
mit seinen Problemen nicht mehr zum Kind.
Aber wollte ich mal kurz, weil es echt komplex ist. Nee.
Ja.
Also 5 Heilungswege des Kindes und den ersten hast du jetzt beschrieben, aber Heilung... Ist das jetzt wirklich Heilung für das Kind oder ist es eben,
eine
Heilung für alle anderen?
Das Kind stellt die Heilungsmöglichkeit für die Eltern zur Verfügung.
So rum, genau.
Ja, dass ich sagte, das Kind hat auch was mitbekommen. Es hat die Möglichkeit, ich kann ja meine Eltern irgendwie versorgen. Und das ist tatsächlich so. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, als ich mit meiner kleinen Tochter allein war, der Mann hat mich sozusagen, mein Mann hat mich verlassen in der Schwangerschaft quasi. Und als sie dann 3 Monate alt war, ist er dann auch ausgezogen. Mhm. Also dann war ich wirklich alleine mit dem Kind. Mhm. Und übrigens in meiner ganzen Ahnenreihe immer
das
Kind 3 Monate oder bis ein halbes Jahr sind, sterben die Männer oder sind in Kriegsgefangenschaft. Also das hat sich da wiederholt. Ne? Das ist also echt fast gruselig. Mhm. Und dann war sozusagen meine Tochter für mich ja wie so ein, ja, das war mein Halt. Ne? Und das war auch mein Lebensgrund, weil mich hat das wahnsinnig tief getroffen. Es war die Liebe meines Lebens. Und ich habe mich an diesem Kind festgehalten. Ne? Und das ist, dann hat mein Kind ja für mich alles Mögliche. Ne? Es war sicherlich mein Trost, es war aber auch eben vielleicht oder sehr schnell, dann konnte man auch wirklich bemerken, so, ne, dass sie dann, als sie älter war, dass sie so Sachen gemacht hat, Liebesbriefe geschrieben hat und so. Also, wo man sich schon vorstellen kann, das ist vielleicht das, was eigentlich ein Partner machen sollte.
Aber das wusstest du damals auch nicht.
Ja, zum Glück, also ich denke mal an diese ersten Phase, da wusste ich ja diese Dinge auch schon, aber da war ich natürlich auch durch das ganze Leid schon so da drin. Das ist schon etwas, was wir jetzt auch inzwischen gut kommunizieren können. Die ist ja jetzt groß und die hat auch ihren Generation Coaching gemacht bei einer Kollegin, was für mich ein großer Segen ist.
Ja.
Sie hat beide Vater- und Mutter-Themen aufgelöst und konnte mir dann auch viel erzählen. Und auch genau diesen Teil, dass sie immer als Baby oder als Kleinkind immer wusste, sie muss für mich da sein oder mich glücklich machen.
Sie muss sicher sein.
Und aber gleichzeitig konnte sie, und das war dann auch so schön für mich zu sehen, konnte sie halt auch sehen, was ich Gutes gemacht habe. Irgendwann hat sie mal den süßen Spruch gesagt, da war sie also noch kurz vor der Pubertät, sagt, du hast nicht alles richtig gemacht, Mama, aber zum Glück hast du was erfunden, mit dem man das wieder in Ordnung bringt.
Oh Gott, süß. Süß.
Und das hat sie auch tatsächlich dann gemacht und hat ihre beiden Codes gelöst und ist so froh darüber auch.
Und du ja auch.
Und ich natürlich auch erst recht. Ne? Also was für ein Geschenk, wenn das eigene Kind dann sowas annimmt auch. Ne? Finde ich also echt ganz, ganz großartig. Auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, ist also, das Kind hat da einfach Möglichkeiten, zum Beispiel die Eltern so zu versorgen. Ne? Und das machen ja Kinder. Wenn die merken, ihre Eltern sind belastet, dann nehmen die sich mit ihren eigenen Bedürfnissen total zurück. Ne? Ich kann es ja auch in meiner Kindertherapiepraxis immer wieder sehen.
Ja.
Und dass die Eltern es in dem Moment auch nicht checken. Also ich habe es auch nicht gecheckt. Ich wusste es irgendwo, aber ich habe es nicht in der Tiefe. Ich war dazu wahrscheinlich gar nicht in der Lage. Ne?
Es ist ja auch einfach entspannt und beruhigend, wenn Kinder nicht dauernd durchdrehen und nicht immer überall gegen alles
sind. Ja, und manchmal drehen die auch durch und gerade deshalb retten sie ein. Ach so. Weil man dann nicht in seinem Leid versinkt, sondern immer wieder in die Mutterrolle gerufen wird und muss funktionieren. Also diese Kinder, die toben und schreien, die sind nicht nur einfach ADHS-Kinder oder so, sondern die
meistens
die
auch.
Gerade einen ganz wichtigen Job, ne? Nämlich ihre Eltern auf was aufmerksam zu machen, sie aus irgendeiner Krise zu
retten. Da habe ich vorhin, ich weiß gar nicht, wann das war, aber da habe ich schon mehrfach dran gedacht während des Gesprächs.
Ja,
es ist wirklich, und das kann man wirklich sehen. Ich habe ja viele, die zu mir kommen.
Ich glaube, bei der Frage, als ich gefragt hatte, wann man anfängt mit den Kindern zu arbeiten und du sagst, in diesem Spiel, das ist 9-10. Das hat aber jetzt nichts, also
das
du hast
hat
trotzdem
nichts zu tun
auch eine
mit der
Kindertherapie.
Ich habe ja dieses Konzept weiterentwickelt. Das eine, was wir jetzt eben besprochen haben, da gucken wir nach hinten. Da sehen wir die ganzen Traumata der Vorfahren und gehen da rein und lösen die und suchen, dass wir das Gegenmittel, das Heilmittel dafür finden, damit eine neue Entspannung damit reinkommt. Und nach vorne ist es ja im Hier und Jetzt. Da passiert es ja gerade in der Familie. Und da braucht es was anderes. Ne? Da braucht es viel Beziehungsarbeit. Die Eltern gucken dann zurück. Und mit ihrem Kind zusammen guckt man dann ganz genau, wo zeigt sich jetzt hier gerade diese Verwechslung beispielsweise. Ne? Wo zeigt sich, dass das Kind sich zurücknimmt mit seinen Themen? Also wo sind diese Heilungswege des Kindes gerade aktiv? Und wie kann ich da ein Bewusstsein reinkriegen? Und wie kann ich das eben auflösen? Und bitte ohne die Schuldgefühle, weil die sind eigentlich nur hinderlich, sondern einfach mit einer Neugier und zu sagen, ha, wir verstehen jetzt was und jetzt können wir das auch ändern.
Du, also das Thema Patchwork in meinem Bauch hat gerade nochmal eine andere Dimension angenommen, weil ich dachte, okay, bisher hatte ich irgendwie meine Familie im Gepäck und die von meinem Ex-Mann im Gepäck und jetzt gerade wird mir irgendwie so bewusst, oha, ich habe mir da jetzt nicht nur, also man lädt sich ja dann auch die gesamte Familie also ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber es kam in dem Moment nochmal. Das ist wirklich eine sehr fast sezierende, also wie sagt man das?
Sezieren ist richtig das Wort.
So also das muss man richtig so filetieren, sezieren, also in die Einzelteile zerlegen und gucken, so was kommt da jetzt am Cocktail.
Und deswegen war uns das so wichtig, einfach nicht nur in diesem ganzen Chaos rumzustochern, sondern einen Fokus zu finden. Und da kommen wir jetzt auf diesen Treuevertrag. Also der Treuevertrag ist ja ein Bild. Es ist entstanden einfach, dass man gesagt hat, okay, also Kinder lieben einfach ihre Eltern. Abgöttisch, für die sind die Eltern die Welt.
Auch überlebenswichtig.
Ja. Überlebenswichtig. Und aus dieser Liebe und Abhängigkeit heraus bleibt ihnen eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, wenn ich nicht nur ohnmächtig darauf warten will, dass alles gut geht, muss ich ja irgendwas machen. Und eine gute Idee ist, aha, sie haben ein genaues Gespür für die Wunde der Eltern und genau an der Stelle können sie dann reinkommen, können dann diese 5 Heilungswege sozusagen umsetzen. Sie nehmen sich zurück, sie stellen sich zur Verfügung als das innere Kind, sie übernehmen irgendwelche Gefühle, die in der Schattenwelt der Eltern leben und so weiter. Steht ja schön alles im Buch. Und dann ist das wie eine Art Vertrag. Weil damit sie das erfüllen können, müssen sie ja dann bestimmte Sachen bei sich nicht entwickeln. Also wenn die Mutter ein Kind braucht, was immer glücklich ist und wo immer alles super läuft, dann darf dieses Kind beispielsweise nicht irgendwie schwierig sein und diese Seiten ausleben oder wütend sein. Und genau, darf bestimmte Gefühle vielleicht auch nicht zeigen oder muss bestimmte Gefühle ganz doll zeigen, wie die Angst, ne, was wir in dem Fall von Lina hatten, und darf einfach kein Selbstbewusstsein oder keine zu schnelle Unabhängigkeit entwickeln, weil man sonst ja die Mutter an dieser Wunde berührt oder sie vielleicht sogar an der Stelle im Stich lässt. Das Gleiche gilt natürlich jetzt immer für den Vater, wenn ich nur von Mutter rede. In dieser Arbeit, die wir machen, haben wir dann festgestellt, wir können nicht nur einfach diese übernommenen Lasten und Päckchen und Themen der Ahnen einfach zurückgeben. Das hat man in der Familientherapie oder versucht man in der systemischen Therapie in den Aufstellungsarbeiten ja. Das reicht meines Erachtens nicht, weil das Kind einfach zu treu ist. Dieses innere Kind tragen wir in uns. Und wenn das immer noch denkt, die Eltern sind nicht versorgt und das denkt das, weil die sind ja dann auch noch nicht versorgt. Das konnte man ja nicht wirklich lösen. Ne?
War noch
das
nicht hinlänglich.
Auf jeden Fall nicht ausreichend. So dass sie dann doch wieder verfallen in dieses Alte, in diesen Treuevertrag und in das, was damit zusammenhängt, nämlich sich zurückzunehmen, das eigene Potenzial zurückzunehmen, nicht zu entwickeln, andere Seiten zu entwickeln, die eigentlich gar nicht meine sind, ne? Das geht bis hin zur Berufswahl, die man vielleicht für den Elternteil gewählt hat und gar nicht die eigenen waren. Die ganze Lebensplanung und so weiter. Partnerwahl. Und das dann quasi, das war dann diese Erkenntnis, erst wenn die erleben, die Eltern sind versorgt, dann kann man loslassen. Und deswegen ist dieses Gegenmittel, das Heilserum, wie wir das nennen, so wichtig, dass man tatsächlich nochmal als Zeuge in die Vergangenheit reist, dort sich vorstellt, wie die Dinge so erlebt werden, wie sie hätten sein müssen, die Menschen mit den idealen Umständen, idealen Personen und so weiter versorgt sind.
Ja.
Und dann kann sich der ganze Organismus entspannen. Das kann man dann richtig erleben. Mhm. Man sieht dann die Oma, die geschützt wurde und die keine Vergewaltigung erlebt hat oder was auch immer da geschehen ist, wo Kinder am Leben geblieben sind, Partner da geblieben sind, Kriege nicht stattgefunden haben. Und das klingt dann im ersten Moment, wenn man das noch nicht erfahren hat, erstmal so ein bisschen, alles ja, sich mal wie so ein Ponyhof vorzustellen.
Genau, weil die Realität ist ja eine andere.
Ja,
aber
genau. Aber das ist wirklich eine Arbeit, die man sehr, sehr genau machen muss. Mhm. Weil es gibt für jeden von uns die Vorstellung von dem, wie es richtig ist. Und wir müssen dann all diese Unmöglichkeiten, nämlich ja, so war es nicht und dies war nicht und so, muss man eben so lange, so intensiv bearbeiten, bis es mir vorstellbar wird. Mhm. Also wir müssen manchmal zurückgehen, sagen, es ist Anfang der Welt und die Menschen entwickeln sich anders, ja, von vornherein. Und es gibt kein Patriarchat und es gibt Menschen auf Augenhöhe und kluge Menschen, die gesund sich entwickeln und die dann nicht irgendwelche kranken Führer Menschen, wie sie ja heute leider überall wieder auf der Welt gibt, die eigentlich krank sind, wo jeder Therapeut sagen würde, die haben eine narzisstische Störung, die haben eine Borderline-Störung. Und das sind die Führer dieser Welt. Ja,
immer noch.
Immer noch. Und sich vorzustellen, was bräuchten denn die Menschen, damit sie endlich aufhören, solche zu wählen? Ne? Das ist dann zum Beispiel eine ganz tiefe Frage. Und da gehen wir manchmal bis dahin zurück. Das klar ist ja von Anfang an, dass die sich eine Gesellschaft, in der Menschen sein dürfen, in der niemand ausgeschlossen wird, in der darauf geachtet wird, dass man alle Gefühle haben darf, dass nichts in die Schattenwelt gehen muss und so weiter. Und dann wird es irgendwann, ja, dann könnte es gehen. Und der Moment, wo ich mir vorstellen kann, das kann gehen, stelle ich mir dann als das absolute Urheilmittel dann erstmal vor. Und dann schaut man, wenn das hätte meinetwegen bei den Urgroßeltern da sein können, was hätte das bedeutet für die nächste Generation? Und dann wird klar, dann hätte es ja gar keinen Krieg gegeben. Nee, dann hätten die ja Hitler nicht an die Macht gelassen. Ja. Und über diesen Weg, egal, man vergisst ja nicht, wie es wirklich war, kriegen die plötzlich ein Bild von einer fröhlichen Urgroßmutter, die
und dieses,
in die Kraft gekommen ist und so weiter.
Entschuldigung. Und dieses ein Bild bekommen ist ja viel tiefgreifender als der Ausdruck ein Bild bekommen.
Ja, genau.
Nicht? Und da nehmt ihr euch oder in eurer Arbeit mit Sicherheit ganz viel Zeit, weil wenn wir das fühlen, das ist ja ein Weg dahin, dass es auch anders
hätte sein können.
Das ist so machtvoll.
Ja.
Und das ist ja unser normaler, was du vorhin angesprochen hast, deutscher, rationaler Geist, traut sich ja bedingt nur dahin, dass wir über das Fühlen und über die Imagination wirklich, also ganze Generationen heilen können.
Ja. Genau, und das ist im Prinzip ja eine Fähigkeit unseres Gehirns. Ne? Selbst wenn wir irgendwie einen Krimi gucken oder einen Liebesfilm, dann empfinden wir ja, dann fühlen wir ja. Ne? Mhm. Und wir weinen mit und wir lachen mit und wir fiebern mit. Und in dem Moment, wo das mit uns etwas macht, macht es auch was mit unseren Zellen. Ne? Mhm. Jetzt sind wir wieder bei den Zellen und dass etwas Positives auch aufgenommen wird. Und es ist eigentlich an der Stelle nicht ganz egal, aber doch relativ egal, ob ich es jetzt wirklich erlebt habe oder es mir nur so intensiv vorstellen kann, dass ich es so tief fühlen kann, dass es verankert wird.
Mhm.
Und das können wir dann auch praktisch nachweisen, in Anführungsstrichen, also indem dann die Menschen wirklich sagen hinterher, das poppt dann wirklich auf. Mhm. Wir wissen es war nicht so, aber es poppt dann plötzlich auf. Ich will eigentlich mein normales Muster. Es legt sich
eigentlich wie so ein Schleier ein bisschen drüber.
Und dann poppt so, hätte auch so sein können. Und schon habe ich die Möglichkeit, das, was ich automatisiert normalerweise nach dem Familienmuster machen würde, dass ich das in dem Moment stoppen kann und sagen kann, nee. Und es lag vielleicht gar nicht an mir. Und ich bin ja gar keine Schlechte, sondern ich wäre ja so, hätte ich ja gewusst, dass ich okay bin, wie ich bin. Mhm. Weil, ne, das wäre ja so positiv weitergegangen. Also kann ich ja jetzt auch eigentlich eine ganz andere Haltung einnehmen und so weiter. Also ja, der Blick auf sich selbst, auf die eigene Familie wird neuer. Mhm. Und so entsteht dann mehr und mehr Heilung. Ne? Das geht dann ja weiter. Ist ein Prozess.
Genau, und das ist ja schon sehr viel von dem, was Joe Dispenza macht, den nenne ich ja häufig, weil ich wirklich seine Lehre, so wie er es auch rüberbringt, phänomenal finde. Und aber das finde ich eben auch so spannend. Und aber ich glaube oder habe auch das Gefühl, dass es gut ist, zu schauen, wirklich und da auch reinzufühlen, wo komme ich her und was ist gewesen. Nicht um es wegzumachen, sondern um irgendwie weich damit zu werden. Ah, okay, das ist auch ein Teil von mir und das ist ein Teil von mir und das übrigens auch. Und die anderen Sachen sowieso alle auch. Aber das ist eben auch in eurem Ansatz
die Integration.
Wichtig ist, doch auch zu verstehen und wissen zu wollen, was da ist, weil es hilft.
Ja, und ich glaube, mit dieser Sicht und dadurch, dass wir auch gucken, wie hätte es eigentlich sein können, können wir vielleicht auch Dinge anschauen, die wir sonst so schrecklich finden, dass sie sofort abgespalten und in den Keller kommen. Mhm. Und da treiben die dann ja ihr Unwesen und führen halt zu Symptomen und zu neuer Täterschaft und so weiter. Mhm. Ne? Und ich wirklich, man es ist eine tiefe Versöhnungsarbeit auch, die man damit machen kann. Das ist gar nicht mein großes erstes Anliegen überhaupt, wobei ich weiß, Versöhnung heilt. Aber ich erwarte von keinem, dass er dem missbrauchenden Stiefvater verzeiht.
Naja, aber es ist eine Friedensarbeit.
Aber es ist eine Friedensarbeit. Und es entsteht ein Verstehen. Und dann kann ich ja immer noch entscheiden irgendwann, ob ich demjenigen verzeihen kann oder nicht. Aber wenn ich verstanden habe, was der vielleicht alles erlebt hat, dann heißt das nicht, dass ich ihm keine Verantwortung für das gestehe, was er falsch gemacht hat in seinem Leben. Aber ich kann zumindest verstehen, das war nicht unbedingt gegen mich gerichtet und ich bin nicht schlecht, was ja erstmal jedes Kind denkt. Ich bin nicht in Ordnung, sonst würde mir sowas Schlimmes ja gar nicht passieren. Sondern ich kann verstehen, das hat was mit seinem Trauma zu tun. Und das ist eine furchtbare Geschichte und die muss man sich angucken. Da muss man nach Lösungen schauen und nach tiefen Heilungsprozessen. Aber nur zu sagen, das sind die Bösen und das sind die Guten, damit komme ich nicht weiter im Leben. Ne? Und das dadurch wird sich auch wahrscheinlich an den ganzen Themen nichts ändern. Wir müssen ja begreifen, dass das Böse ja entsteht und dass man damit nicht auf die Welt kommt sozusagen und geboren wird. Ne?
Aber dass es eben sinnvoll ist, damit zu arbeiten und zu schauen, okay, was ist hier los?
Ja, und das ist, wie gesagt, sehr, sehr tiefe Arbeit. Da muss man natürlich sehr sorgsam auch sein, dass man jetzt nicht irgendwie so verstanden wird, dass man jetzt irgendwie auf Seiten der Täter steht oder so. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass da ganz klar ist, dass man die Opfer schützen muss und dass die auch wirklich gesehen und verstanden werden müssen und vor allen Dingen eben ihren Schutz brauchen. Aber ich halte es für einen Heilungsprozess für unheimlich wichtig, auch weiter zu gucken und zu gucken, wie ist das Böse denn entstanden? Und
ja. Ich würde gerne nochmal, wir haben schon angefangen mit dem, dass wir unbewusste Verträge mit der Mutter, mit dem Vater haben. Und das finde ich einfach wahnsinnig interessant und war mir in der Form neu. Also ich weiß, dass ich ganz am Anfang in der Therapie die Frage bekam, was mein Auftrag bei der Geburt war. Also die Mutter sagt dem Kind unbewusst, ich schenke dir das Leben, wenn du. Da habe ich die angeguckt und habe gesagt, was soll denn das jetzt irgendwie werden? Ja. Ich wusste aber sofort, was ich sage. Also das kam von ganz unten so schnell rausgeschossen.
Fand den Satz vorhin auch wundervoll, was sollen deine Kinder besser haben und dann für sich selber. Genau. Also
das auch.
Mal weiter.
Und dann eben dieses, ich übernehme was für meinen Vater, da war es mir jetzt in deinem Buch noch deutlicher und auch erschreckender, damit mein Vater das nicht fühlt. fühlt. So, da kann jetzt jeder seine Hausaufgaben machen. Mhm. Und dann haben wir aber noch das hübsche Geschwisterthema.
Ja, ja,
weil das läuft auch wirklich
wie Bolle. Also bei Vater und Mutter, da haben wir ja dann eben diese Schlüsselfragen entwickelt. Mhm. Und ich finde es wirklich spannend, weil ich das jetzt öfter mal bei anderen auch gelesen habe, dass die in ähnliche Richtungen gedacht haben. Und das bestätigt dann nochmal, dass diese Schlüsselfragen wirklich, da haben wir auch wirklich lange dran gesessen und seziert. Mhm. Aber das geht eben beim gleichgeschlechtlichen Elternteil, also Töchter mit der Mutter, Söhne mit dem Vater, eben über diese Frage, worin darf ich meinen Vater als Sohn, meine Mutter als Tochter nicht in Beziehung zu ihr stehen, überrunden. Mhm,
genau.
Und da ist immer dieses schöne Beispiel von Ikarus und Tedalus, ne? Wo der Tedalus, der Vater von Ikarus, wo der halt so schöne Flügel aus Holz gebaut hat und damit toll fliegen kann. Und dann sein Sohn sagt, das mache ich noch besser,
bau die aus Wachs
und mach dann Wachs. Mhm. Ne? Und dann kann er auch, weil das leichter ist, höher fliegen, kommt aber der Sonne zu nah und dann stürzt er ab. Und das beschreibt eigentlich genau
das ist eigentlich das Urthema da. Ne? Mhm.
Ich darf ihn, also ich will ihn zwar überrunden und ich tue ja auch alles dafür, dass Entwicklung weitergeht, aber gleichzeitig boykottiere ich mich durch irgendetwas, was ich da reinbringe.
Wo ich nicht zu Ende denke auch.
Wo ich, ja, und wo, genau.
In
wo
dem
ich,
Fall,
ne? Wo ich auch ein bisschen größenwahnsinnig vielleicht sogar werde, ne?
Mm.
Und dann komme ich der Sonne zu nah und dann passiert im Prinzip, stürze ich ab und bin eigentlich vielleicht sogar noch schlechter dran als der Vater.
Mm.
Und ebenso bei der Mutter und bei dem gegengeschlechtlichen Elternteil ist uns klar geworden, da geht es aufgrund dieser Rollenübernahmen, die man ja immer noch bis heute, auch wenn ja jetzt gerade ganz, ganz viel passiert und das wird spannend, ob das in Zukunft immer noch dieser Satz sein wird, aber bislang ist es auf jeden Fall so und wir sind ja nicht nur in Europa, sondern überall anders auf der Welt gibt's noch strenger diese patriarchalischen Rollenübernahmen. Da ist es eben wirklich der Sohn zur Mutter, worin darf ich diese nicht im Stich lassen?
Mhm.
Ich muss sie retten. Das ist noch dieser Prinzgedanke, ne? Die Prinzen retten ja immer die Prinzessin.
Mhm.
Und bei der Tochter, worin darf ich den Vater nicht enttäuschen?
Mhm.
Und das ist eben auch, ne, dieses Mädchen, das also immer dafür steht, dass es den die Ehre der Familie hält, also von der Urzeit her gesehen, ne, die muss Jungfrau bleiben, damit auch keine Geschlechtskrankheit und irgendwie sowas weitergeht.
Also keine Schande
auch.
Das hat ja
auch so ganz andere Ursprünge eigentlich, aber ist da dann immer so verfeinert worden, dass wirklich heute noch immer das Mädchen für die Ehre der Familie steht, ne, sie soll halt keine Hure sein oder irgendwie solche schlimmen Dinge machen. Und der Sohn kann sich ruhig austoben. Also da sind eben immer noch diese Dinge drin in uns und deswegen diese beiden Schlüsselfragen. Und man kommt über diese Frage an innere Bilder.
Mhm.
Die werden dann ja ausgearbeitet, aufgestellt oder gemalt und man versetzt sich dann in die verschiedenen Positionen, Elternteil und Kind und kommt dann so auf seinen Treuevertrag.
Mhm.
Als erste Idee. Die wird dann ja weiter vertieft, dass man versteht, wie hängt das jetzt zusammen mit den Lebensthemen der Vorfahren. Und bei den Geschwistern ist das natürlich immer, die Geschwister stehen immer im Zusammenhang auch mit den Eltern und natürlich deren Geschwistern. Also wir dürfen halt nicht in Konkurrenz gehen. Also an welcher Stelle darf ich nicht in Konkurrenz gehen? Also Geschwister haben ja auch immer das Konkurrenzthema. Und dann zu gucken, wo darf ich es nicht tun.
Mhm.
Na, das bedeutet auch, wo darf ich eigentlich nicht als gesundes Kind mich breit machen und sagen, ich will an die Brust als Erste. Mhm. Ich denke jetzt gerade so an Tiere, an die Mutter zitzen und die sich da echt wegdrängeln. Ne?
Mhm.
Wo darf ich das eben nicht tun? Na, wo muss ich schützen?
Mhm.
Und das hängt natürlich wieder mit dem Lebensthema der Eltern zusammen, mit ihrer eigenen Geschwisterposition, die sie hatten.
Unbedingt.
Na, da hatte ich dieses schöne Beispiel auch, glaube ich, im Buch beschrieben von Geschwistern, wo das eine Kind irgendwie so der Star der Familie ist und immer gut und in allem total perfekt und das andere Mädchen kriegt dann solche Schwierigkeiten und kann sich nicht melden in der Klasse und so. Und wie dann eben rauskommt in der Bearbeitung, dass die Mutter das genau umgedreht hat. Also sie selber war eigentlich die Erste und die Zweite war irgendwie der Star der Familie. Und dann hat sie das umgedreht. Sie hat also sich selber dann in ihrer ersten Tochter verwirklicht, die jetzt also alle Förderung und Unterstützung bekommen hat und der Star war, dem alles gelang. Und die zweite war dann sozusagen eigentlich jetzt in ihrer Position. Aber damals wäre das dann eben die Schwester gewesen. Und als ihr das bewusst wurde, hat die Mutter natürlich echt Das war für sie wahnsinnig und schlimm. Aber sie war eine ganz oder ist eine ganz tolle Mutter, sehr bewusst und hat sich dann intensiv damit auseinandergesetzt. Und das Kind war dabei in dieser Sitzung. Die haben das aufgebaut und geguckt, was da eigentlich an Themen ist. Und das Kind hat in dem Moment wirklich verstanden, ach so, das hatte ja gar nichts mit mir zu tun. Und dann ist die wirklich wie so eine kleine Rakete abgegangen. Von einem Tag auf den anderen, wirklich.
Ja.
Und das hat sich später noch mal ein bisschen zurückentwickelt wieder. Also nicht, dass sie wieder in so eine, aber sie hat dann nicht mehr in Konkurrenz. Sie hat dann ihren eigenen Weg gefunden.
Ja.
Zuerst hat sie jetzt also auch überall gepunktet und war in der Schule plötzlich immer vorne dran, hat sich immer gemeldet. Die haben schon gefragt, was habt ihr dem Kind gegeben? Das ist ja nicht mehr normal. Und das hat sich dann aber wieder anders entwickelt, ein bisschen zurückentwickelt. Und die hat dann einen ganz eigenen Weg eingeschlagen. Also weil das dann doch nicht so ihrer war, vorne auf der Bühne zu stehen, sondern andere Bühnen, die für sie stimmiger sind. Ne? Aber da ist die dann jetzt richtig toll und gut. Und die andere darf ihren Platz haben als der Star. Und sie hat ihren Starplatz auf der anderen Seite. Ne?
Genau, die erste muss ja nicht weniger Star sein.
Genau.
Also es geht ja nicht darum, weil das ist, glaube ich, immer die Angst der ruhigen Kinder, dass man nicht auch irgendwie gut sein kann und dass man dem anderen dann was wegnimmt.
Genau.
Von dem Ruhm
und
dem.
In diesem Fall würde man ja die Mutter damit verletzen, ne? Weil die muss ja erleben, dass jetzt die Erstgeborene endlich mal alle Aufmerksamkeit kriegt und nicht von dem anderen Kind, von der Zweitgeborenen irgendwie ausgestochen wird. Ne?
Genau. Also
das
ist schon komplex.
Das ist sehr komplex, aber super spannend, wenn man sich da reinbegibt und wo man an welchen Stellen dann diese Geschwisterverträge auch auflösen kann. Aber das wäre noch mal ein ganz eigenes Buch.
Ah, okay.
Das habe ich auch noch vorzuschreiben.
Das und tatsächlich, also wir sagten es ja eigentlich schon, wir wissen nicht, ob die Stunde ausreicht. Sie reicht auf jeden Fall nicht aus, weil wir haben nicht nur das Geschwisterthema, sondern mich würde auch deine Geschichte irgendwie noch mal wahnsinnig interessieren. Ja. Die haben wir auch noch so gar nicht beleuchtet. Also vielleicht sitzen wir hier noch mal zusammen
gerne.
Am Küchentisch zu einer anderen Zeit und tauchen da noch mal etwas ein. Ein bisschen was hast du ja schon erzählt.
Ja.
Aber da sind noch sehr, sehr viele spannende Themen und Felder, glaube ich, mit drin. Ist noch was, würdest du nochmal den Titel vorlesen, Cesar?
Ja, sehr gerne. Also die wundervolle Autorin heißt Sabine Lück. Und ich habe schon vor dem Auto gedacht, du müsstest eigentlich noch ein G dazu haben, ne?
Ja, das habe ich. Ich habe ja, wie gesagt, einen Spieleverlag, weil ich dann Spiele entwickelt habe zu dem Thema.
Ja.
Und da wollte ich das mal schaffen. Ne? Da habe ich also ein G vor das Lück gemacht. Ne? Glücksspieleverlag heißt der auch bis heute.
Okay.
Aber das G hatte ich dann umgedreht.
Ah.
Und dann habe ich aber leider gleich ein Verfahren an den Hals gekriegt, ne? Von einer Firma, die Spiele macht und nur Lück heißt. Und da dachte ich mir, das ist auch komisch, aber egal.
Die Grundmotivation ist trotzdem die gleiche.
Ich bin
weil
am Weltglückstag geboren.
Auch
ne?
so.
Das muss man sehen.
Sehr schön.
Der Name Lück kommt ja von Glück.
So.
Also da
hat nur jemand das G irgendwann mal rausgeschossen.
Irgendwann, genau.
Ah, dann bin ich beruhigt. Weil ich
und
dachte,
Luck auf Englisch, ne?
Schreibt sich fast
sich
so. Genau. Okay, dann haben wir das da auch gelöst. Genau, sehr schön. Vielen Dank, ich habe so viel
das heißt
mitgenommen.
Vererbtes Schicksal.
Dankeschön.
Wolltest du noch sagen?
Vererbtes Schicksal, wie wir belastende Familienmuster überwinden und unser wahres Potenzial befreien. Mega.
Ja. Ich weiß auch, wir haben vorhin schon eigentlich darüber gesprochen, wer Lust hat, etwas in einer Romanform einzutauchen in das Ganze. Mir war nicht so bewusst, warum ich dieses Buch für die Urlaubslektüre gewählt habe. Heute ist es mir klar geworden bei dem Thema. Als Großmutter im Regen tanzte, habe ich nämlich jetzt gerade zu Ende gelesen. Und es geht genau darum, über drei Generationen und welche Themen exakt weitervererbt werden. Und das Ganze nochmal mit einer deutsch-norwegischen Geschichte, also ganz schön geschrieben auch.
Toll. Da freue ich mich auch schon drauf.
Sehr schön. So, liebe Sabine, wir zündeln schon. Also, was möchtest du ins Feuer, in die Glut geben, befeuern?
Ja, auf jeden Fall, dass sich dieses Wissen verbreitet, weil ich glaube, damit könnte so viel Gutes auch in die Welt kommen und für Veränderung sorgen. Und gerade für unsere Kinder wäre mir das ein großes Anliegen, dass die ein Stück befreiter sind. Und ja, einfach, ja, das wünsche ich mir ganz doll. Das gebe ich da jetzt rein.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, und ich
Sabine,
danke. vor allem
Glück. Glück. Also Glück. Ja. Und ich bin schon gespannt auf die Fortsetzung.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es war sehr schön.
Sehr schön. Also ich bin reich beschenkt. Vielen